Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ein Wandel, der immer schneller wird und viele schwindelig macht. Und wenn wir dann die Roboter, die Hightech-Maschinen auf der Hannover Messe sehen, dann ist das so faszinierend und beängstigend zugleich. Was heißt das für die Zukunft unserer Arbeit? Darauf schauen wir heute etwas genauer. Und wir blicken auch nach Russland, wo heute der Daimler-Konzern ein neues Werk eröffnet hat. Und wir schauen nach Duisburg. Der Hafen dort ist das Ende der neuen Seidenstraße, dem chinesischen Großprojekt. Das ist allerdings auch ein Projekt, das nicht wenige Menschen in Europa zu denken gibt. Überhaupt die immer größer werdende Bedeutung von China angesichts einer sehr klaren außenpolitischen Linie und nach innen gesellschaftspolitisch ja sehr strengen chinesischen Regierung. Und das ist die Fragestellung, was heißt das eigentlich hier für uns, wenn China handelspolitisch so mächtig wird? Auch eben mit diesem Projekt Neue Seidenstraße, Wege zu bauen und Infrastruktur herzustellen, die diese Macht untermauert. In Duisburg fragt man sich das ganz besonders, was daran liegt, dass der Duisburger Hafen eben dieser Endpunkt der Neuen Seidenstraße ist. Für die wirtschaftlich geschundene Stadt bedeutet das einerseits eine neue Blüte, andererseits vielleicht auch eine neue Abhängigkeit. Heute hat der Hafenbetreiber Zahlen präsentiert und die zeigen Umsatzsteigerung. Aber was bedeutet das langfristig? Das hören wir von Vivien Leue.
Wir sind hier auf dem DIT-Gelände, also Duisburg Intermodal Terminal.
Amelie Erxleben steht an einer Kaimauer inmitten des riesigen Duisburger Hafens.
Da liegt gerade die Marea.
Das Containerschiff Marea wird neu beladen. Ein Kran hieft große, bunte Stahlboxen auf das Deck.
Wir sind ein trimodales Terminal, das bedeutet, LKWs kommen hier an, Binnenschiffe und die Züge.
Aufs Jahr gerechnet werden im gesamten Duisburger Hafen mehr als 20.000 Schiffe und 25.000 Züge abgefertigt. Eine Zugverbindung hat dabei in den letzten Jahren besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, die aus China. Denn Duisburg ist ein Endpunkt der Seidenstraße.
2011, da fuhr der erste Zug zu uns. Und 2013 hat Xi Jinping ja die neue Seidenstraße verkündet. Und seit 2014 haben wir einen extremen Boom.
Mittlerweile fahren etwa 35 Züge pro Woche zwischen der chinesischen Millionenmetropole Chongqing und der 12.000 Kilometer entfernten Ruhrgebietsstadt am Rhein. 14 Tage brauchen sie dafür. Von Duisburg aus werden die Waren dann weitergeschickt nach ganz Westeuropa.
Unser größter Kunde aus Chongqing, also Yuqingo, hat 5 Minuten von uns ein Warenhaus mit Büros. Und es ist auch sehr gut, dass die vor Ort sind. So kann man sich ohne Zeitunterschied schnell erreichen.
Auch über den Hafen hinaus profitiert die Region mittlerweile von der Seidenstraße, wie Johannes Pflug erzählt, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und gebürtiger Duisburger.
Ja, ich bin der offizielle China-Beauftragte der Stadt Duisburg und des Oberbürgermeisters.
Aus seinem Büro im Rathaus blickt Pflug hinaus auf die Innenstadt, die geprägt ist von schmucklosen Nachkriegsbauten. Einst war Duisburg eine stolze Stahlhochburg, doch mit dem Niedergang des ThyssenKrupp-Werks Ende der 80er Jahre begannen schwierige Zeiten. Strukturwandel war fortan das große Thema. Seit Jahren liegt die Arbeitslosigkeit rund um 13%. Allerdings ist sie zuletzt gesunken auf etwas über 10%. Das könnte auch am Seidenstraßenprojekt liegen, meint Pflug.
Die China-Aktivitäten in Duisburg haben unglaublich zugenommen, vor allen Dingen seit der erste Zug hierher gekommen ist.
100 chinesische Unternehmen gäbe es mittlerweile in der Stadt, doppelt so viele wie vor dem ersten Zug.
Wir sehen auch, wie allmählich so etwas wie ein Spillover stattfindet, vom Hafen in die Stadt hinein.
Die Seidenstraße ist ein chinesisches Megaprojekt, das den Welthandel verändern könnte. Über mehrere Routen baut China ein globales Netz aus Häfen, Eisenbahn- und Straßenverbindungen auf. Es soll die eigenen Absatzmärkte sichern. Kritiker befürchten allerdings, dass China auch geopolitische Interessen damit verfolgen könnte.
Man soll schon ein waches Auge darauf halten, völlig klar. Also man darf hier nicht naiv sein und sich vor allen Dingen auf keine Verschuldungspolitik gegenüber den Chinesen einlassen.
Duisburg aber sei in keinerlei Abhängigkeit zu China. Dass die Geschäftsbeziehungen bisher immer partnerschaftlich waren, bestätigt auch der oberste Hafenchef, der Vorsitzende der Duisport AG, Erich Starke.
Meine bisherigen Erfahrungen sind die, dass unser Know-how sehr gefragt ist, wir auf Augenhöhe mit aller Fairness auch gemeinsam operieren.
Die Seidenstraße wird für den Hafen nach Ansicht von Starke in den kommenden Jahren immer wichtiger werden.
Heute ist der Anteil bezogen auf unseren Gesamtumschlag noch überschaubar, 3-4%. Aber es stellt einem das wichtigste Wachstumssegment in diesem Geschäftsfeld für Duisburg dar und deswegen unternehmen wir große Anstrengungen, das auch weiterzuentwickeln.
So will die Duisport AG mit dazu beitragen, dass die Strecke noch schneller gemacht wird. 10 Tage Fahrzeit von China bis nach Duisburg. Das ist das Ziel.
Wenn uns das gelingt, dann wird das für die 3-4-5-fache Anzahl von deutschen Verladern und auch europäischen Verladern interessant werden, das als eine Alternative zu der sehr teuren Luftfracht auch in Anspruch zu nehmen.
Eine Reportage war das von Vivien Leue aus Duisburg. Die Hannover Messe zeigt uns die digitale Arbeitswelt der Zukunft, was wir genau unter künstlicher Intelligenz in der Industrie zu verstehen haben, wie Maschinen untereinander kommunizieren, welche Effizienzsteigerungen machbar werden. Was heißt das alles eigentlich dann für die Zukunft der Arbeit? Brauchen wir mehr oder weniger Arbeitskräfte im Saldo und in welchen Bereichen brauchen wir die Menschen? Das wurde heute in Hannover diskutiert. Hilde Weg hat dabei zugehört.
Allzeitbereit, billiger und zugleich hocheffizient. Aus diesen Gründen werden in vielen Bereichen, von Mobilität über Verwaltung bis Produktion, zukünftig Roboter menschliche Arbeit übernehmen. Diese Entwicklung spüren schon jetzt alle Menschen weltweit. Sie verändert ihre Lebens- und Arbeitswelten immer mehr. Aber ob diese Transformation als Katastrophe oder als Chance erlebt werden kann, darüber gehen die Prognosen weit auseinander. Der Philosoph Richard David Precht zeichnet ein eher düsteres Bild. Ein Großteil der Menschen werde arbeitslos, weil sie auf die neue Welt nicht ausreichend vorbereitet sind.
Deswegen ist die Bildungsherausforderung natürlich eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist, dass unsere sozialen Sicherungssysteme durch die Demografie und den verstärkten Einsatz von Robotern und Computern, die keine Sozialabgaben zahlen, nicht mehr finanzierbar sind.
Die Produktion könne gesteigert werden. Das Einsparpotenzial sei enorm.
Wenn ich jetzt keine Menschen mehr bezahle, sondern wenn künstliche Intelligenz komplizierte Abläufe in den Fabriken managt oder in den Versicherungen oder in den Banken, dann spare ich erstmal wahnsinnig viel Personalkosten. Entsprechend hoch müssten eigentlich meine Gewinne sein. Wie ich diese Gewinne so in den Kreislauf einspeise, dass die Leute, die ihre Arbeit verlieren, ein gutes Auskommen kriegen. Das ist im Grunde genommen die Gestaltungsaufgabe.
Weil die Menschen dann arbeitslos werden und zu wenig verdienen, werde die Nachfrage sinken. Das System müsse deshalb radikal reformiert werden. Ein Grundeinkommen müsse eingeführt werden, um den Menschen auch ohne Arbeit ein Leben zu sichern. Weit positiver als Precht blickt dagegen Florian Klages auf die Entwicklung, Personalchef der Axel Springer SE. Dank der Digitalisierung sei das Unternehmen überhaupt zukunftsfähig. Der Prozess habe Arbeitsplätze erhalten oder sogar geschaffen.
Zu Beginn der Digitalisierung hatten wir signifikant weniger Arbeitsplätze. Insofern ist das bei uns eigentlich alles auf einem sehr guten Weg.
Der Konzern mit 16.000 Beschäftigten verdient sein Geld aber nur noch zu einem geringen Teil mit Medien.
Weil wir mittlerweile 3/4 bis 4/5 mit Digitalgeschäft umsetzen und auch erlösen. Wenn Sie mich fragen, wie weit sind wir da auf der kulturellen Ebene, also so auf der Unternehmensebene, dann sind wir da ganz am Anfang.
Die Beschäftigten einzubinden, auszubilden und für die neue Welt zu begeistern, das sei die größte Herausforderung. Da sind sich viele einig. Die Unternehmenskultur halte mit der Dynamik der Veränderung oft nicht Schritt.
Und genau dieses Nicht-Schritt-Halten, was Hilde Weg in ihrem Beitrag gerade beschrieben hat, das wollen wir an dieser Stelle vertiefen mit einem Unternehmensberater, der sich darauf spezialisiert hat, Digitalisierung und damit Veränderungsprozesse in Unternehmen zu begleiten. Kai Anderson hat zu diesem Zweck das Unternehmen Promerit gegründet und er hat heute auch auf der Hannover Messe mitdiskutiert. Was viele Menschen ja bewegt, ist die Frage, ist man da getriebener oder handelnder in diesem Prozess? Ich habe vor der Sendung mit Kai Anderson genau darüber gesprochen und ihn gefragt. Sie sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt der Digitalisierung stehen. Was heißt das für Sie genau?
Vielleicht fangen wir genau da an, nämlich bei den Ängsten, die das Ganze mit sich bringt. Die Ängste müssen wir ernst nehmen. Die Ängste sind erstmal real. Und das, was Angst macht, ist einerseits Unsicherheit, nämlich was passiert mit mir in Zukunft. Andererseits die Geschwindigkeit, mit der sich alles gerade verändert. Und die ist tatsächlich einmalig, wenn wir uns anschauen, wie sich bisher die Dinge verändert haben. Sie kennen den Spruch, die Veränderung war noch nie so schnell wie heute und sie wird nie wieder so langsam sein wie heute. Und das ist das, was bei vielen Menschen wirklich Angst macht.
Welches Rezept halten Sie dann bereit für die Unternehmen? Also ist das eine Frage von Kommunikation oder ist das auch mehr?
Also das ist erstmal, wir haben da drei Ebenen. Das ist mal eine sehr persönliche Ebene, auf der da etwas passieren muss. Wir haben natürlich in den Unternehmen, und das ist der Schwerpunkt unserer Tätigkeit, viel zu tun und wir haben gesellschaftlich einiges zu tun. Das nützt uns ja nichts, wenn wir die Augen zumachen und sagen, ich will das alles nicht. Und die Frau Kugel hat es heute ganz gut gesagt, die Leute kommen zu ihr und sagen, boah, jetzt haben wir hier eine große Veränderung gemacht und wann hört das denn mal auf? Und das Erste, was man mit den Leuten wirklich im Dialog erarbeiten muss, ist die Feststellung, das hört nicht mehr auf. Und da setzen wir ganz stark auf Dialog, dass wir sagen, habt ihr hinreichend genug darüber geredet, dass es grundsätzlich mal keine Alternative zur Veränderung gibt, wenn sich nur die Frage stellt, wollen wir sie selber mitgestalten oder lassen wir sie geschehen und lassen wir uns da irgendwo drin treiben?
Das klingt immer alles sehr abstrakt. Also Veränderungen mitmachen und offen sein. Müssen wir alle IT-Spezialisten werden oder welche Qualifikationen sind gefragt? Wie kann ich mich davor schützen, dass ich mit meiner Qualifikation nicht mehr gefragt bin? Das sind ja alles die Fragen, die Menschen sehr konkret umtreiben.
Nein, wir müssen nicht alle IT-Spezialisten werden. Aber wir müssen verstehen, dass es nicht die IT gibt versus, ich sage jetzt mal, den Fachbereich, den Einkauf, den HR-Bereich, die Produktion. Ja. Wir haben
vielleicht ganz kurz HR-Bereich, sollten wir eben kurz erklären, damit ist gemeint Human Resources.
Human Resources, der Personalbereich, genau. Mhm. Nicht? Also die Funktionen im Unternehmen und wir neigen dazu, da sind wir im Silo-Denken zu sagen, Digitalisierung ist IT, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich bin ja im Einkauf, ich bin ja in der Personalabteilung, ich bin ja in der Produktion, ich bin ja in der Entwicklung. So. Und das ist etwas, was wir über Jahrzehnte hinweg kultiviert haben. Das ist IT, das hat mit mir nichts zu tun. Wir werden uns daran gewöhnen, dass wir mit Menschen ganz anders zusammenarbeiten, aber auch mit Technologien, mit künstlichen Intelligenzen zusammenarbeiten werden. Und das wird der Normalzustand sein. Das fängt ja im unmittelbaren Arbeitsumfeld an. Und die Frage ist, bin ich denn in der Lage, mit den mir zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln vernünftig umzugehen?
Wird Ihrer Ansicht nach die Arbeit mit künstlicher Intelligenz nüchterner, kühler, effizienter?
Nüchterner, nein. Effizienter, ja, ganz sicher. Chris Booth hat gesagt, jeder Prozess wird irgendwann von einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden. Das kann die besser als wir. So, das ist ganz stark das Effizienzthema. Darum muss ich mich nicht mehr kümmern. Am Ende des Tages ist künstliche Intelligenz ein Werkzeug, was von Menschen bedient werden wird. Also wir können uns das wie einen modernen Hammer vorstellen. Ja, wenn ich das nicht richtig einsetze, dann wird es auch nicht die Ergebnisse bringen, die ich brauche. Und wir brauchen die Leute, die das bedienen. Und je eher ich mich darauf einlasse und sage, ich verstehe, wie ich meinen Wirkungsgrad persönlich erhöhen kann, desto eher bin ich auch für meine persönliche Entwicklung weiter und mache mich auch für den Arbeitsmarkt und das Arbeitsleben natürlich weiter attraktiv.
Unternehmensberater Kai Anderson mit seinem Blick auf die Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Das Ganze von der Hannover Messe. Je näher das Szenario des ungeordneten Brexits droht, desto mehr wird deutlich, was das eigentlich bedeutet, was da noch im Detail auf uns zukommen kann. Ein Beispiel aus der Bankenwelt. Die Auslandsbanken in Deutschland haben sich seit der Entscheidung der Briten, die EU verlassen zu wollen, ja pragmatisch auf diesen Tag, wann immer er auch kommen mag, vorbereitet. Jetzt wurden sie gerade überrascht durch eine Entscheidung der europäischen Wertpapier- und Marktaufsicht ESMA, bei der es darum geht, was demnächst noch am Handelsplatz London gehandelt werden kann. Worum es dabei genau geht und was es für Auswirkungen hat, erklärt uns jetzt Brigitte Scholtes.
Danach dürfen Aktien, die sowohl in London als auch in den verbleibenden 27 EU-Staaten notiert sind, im Fall eines harten Brexit nicht mehr in London gehandelt werden. Das aber widerspreche den Anlageregeln der EU, kurz MiFID genannt, erklärt Stefan Winter, Präsident des Verbands der Auslandsbanken.
Zum einen sagt MiFID, wir müssen Best Execution machen. Das heißt also, an dem Markt, wo wir die besten Preise bekommen, müssen wir im Interesse des Kunden handeln. Und das ist ja auch richtig. Nur wird uns jetzt verboten, nach der ESMA-Richtlinie, dass wir bei einem harten Brexit nicht am liquidesten Markt mehr handeln können. Das heißt, in London. Das ist für uns nicht ganz auflösbar. Die Firmen müssen sich überlegen, ob sie dann das Dual Listing wegnehmen und dass sie dann nur noch am liquidesten Markt bleiben. Und die zweite Befürchtung, die wir haben, ist, was ist, wenn London dann das Gleiche aus Reziprozitätsgründen macht? Dann haben wir ein echtes Problem.
Denn der Handelsplatz London ist da weit im Vorteil gegenüber den kleineren Börsen auf dem Kontinent. Auch praktisch sei eine solche Regelung fast nicht zu befolgen, sagt Winter.
Sie sind gezwungen zu überlegen, wie können Sie das technisch umsetzen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir dann diese Orders per Hand wieder machen müssen. Das sind natürlich volumenstarke Aktien. Wenn Sie die wieder per Hand machen müssen, dann haben Sie ein Problem. Keines der Häuser hat eine wirkliche Lösung dafür.
Die EU sollte sich vielmehr bemühen, bald einen einheitlichen Kapitalmarkt zu schaffen, der dann auch liquider sei. Solche Überraschungen kommen besonders ungelegen in einer Zeit, in denen die Banken ohnehin in einer Wartestellung verharren, wie es denn nun weitergehe. Schon jetzt haben die Auslandsbanken zweistellige Millionensummen für den Brexit aufgewendet. Fast 50 Institute, also Banken und Finanzdienstleister, wollen ihre Präsenz in Frankfurt ausbauen. Dazu wird das Eigenkapital aufgestockt und etwa 5000 neue Stellen geschaffen, sagt Winter. Das aber dauere.
Wir haben ja alle das Datum auch nach hinten geschoben, so wie letztendlich das englische Unterhaus. Für uns ist ja kein Vorteil drin, die Leute früher nach Frankfurt zu holen.
Erst in 18 bis 24 Monaten dürfte das am Finanzplatz zu spüren sein. Dann dürfte sich auch die Bilanzsumme der etwa 200 Mitgliedsinstitute des Verbands verdoppeln auf etwa 900 Milliarden Euro.
Berichtet Brigitte Scholtes. Die Geschäfte der deutschen Maschinenbauer werden zunehmend durch internationale Handelskonflikte und eine Konjunkturabkühlung belastet. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Im Februar verfehlten die Bestellungen ihr Vorjahresniveau deutlich um 10%, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Es war der dritte Monat in Folge mit sinkenden Bestellungen für die deutsche Schlüsselbranche. Die wichtige Auslandsnachfrage ging dabei um 16% zurück. Die Inlandsnachfrage stieg zwar um 2%, konnte aber den Auslandsrückgang nicht kompensieren. Die Norddeutsche Landesbank will im Zuge ihrer Neuausrichtung mehr Stellen abbauen als bisher bekannt. Von den früheren 5.500 Stellen sollen insgesamt rund 3.250 übrig bleiben. Ein Teil des Stellenabbaus erfolge durch die Ausgliederung der Förderbanken sowie bereits bekannte Sparmaßnahmen, sagte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers.
Wie gesagt, wenn Sie die Differenz zwischen 5.500 und 3.250 bilden, dann haben wir 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Förderbanken und 1.250 werden wir durch das Programm One Bank abbauen. Dann können Sie den Rest ungefähr ermitteln, den wir dann noch abbauen werden müssen über eine weitere Mitarbeitermaßnahme, die wir dann entsprechend angehen müssen in den nächsten Jahren.
Insgesamt gehen also rund 2.200 Stellen verloren. Kern des Geschäftsmodells sollen das Firmenkundengeschäft, die Immobilienfinanzierung, das Agrarbanking sowie das Privatkundengeschäft bleiben. Schiffsfinanzierungen und überregionales Kommunalgeschäft dagegen werden ausgelagert. Bis zum August soll die Neuausrichtung der Bank abgeschlossen sein. Der Autobauer BMW hat nach Ansicht des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof für sein Werk in Leipzig zu hohe staatliche Beihilfen beantragt. Die EU-Kommission hatte 2014 eine Regionalbeihilfe für die Fertigung von BMW-Elektroautos in Leipzig nur teilweise gebilligt, statt den angemeldeten 45 Millionen Euro nur 17 Millionen. BMW hatte dagegen geklagt. Der Generalanwalt gab nun der EU-Kommission recht. Das ist nicht verbindlich, aber richtungsweisend. Ein Urteil soll in den kommenden Monaten fallen.
Katja Scherer war das mit den Wirtschaftsnachrichten und wir bleiben gleich bei den Autobauern. 250 Millionen Euro hat der Daimler-Konzern investiert in ein neues Werk in der Nähe von Moskau, das heute mit viel Prominenz eröffnet wurde. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und auch der russische Präsident Wladimir Putin waren mit dabei. Was sich der Konzern und die Russen davon versprechen, dazu Tilko Gries.
Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России объявляется открытым.
Vorn auf der Bühne drücken der russische Präsident Wladimir Putin, Daimler-Chef Dieter Zetsche und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier je einen symbolischen Knopf. Der Vorhang öffnet sich, im Hintergrund schweben Karosserieteile über dem blitzblank neuen Fließband. Für den russischen Präsidenten waren diese Bilder wichtig. Er profitiert vom Image des deutschen Konzerns. Das Staatsfernsehen transportiert das Bild des erfolgreichen Staatslenkers. Tatsächlich sinken die Realeinkommen der Russen seit Jahren. Ich weiß, wie lange die Gespräche geführt wurden, wie lange das Unternehmen seine Investitionsentscheidung abgewogen hat. Mit Sicherheit wird Mercedes-Benz unter russischen Verbrauchern Popularität genießen. Zu diesen Verbrauchern zählt der Präsident allerdings selbst nicht mehr. Zwar ließ er sich früher in einem Mercedes fahren, doch seit einem Jahr nimmt er in einem Wagen aus russischer Produktion Platz. In diesem Modell ist er auch zum heutigen Termin gefahren worden. Konzernchef Dieter Zetsche sah darüber hinweg.
Mercedes-Benz glaubt an das enorme Potenzial des russischen Automobilmarktes. Das gilt insbesondere für das Premium-Segment.
Zunächst die E-Klasse und später drei SUV-Modelle will Mercedes-Benz im russischen Werk fertigen, auch weil der Konzern reagieren musste. Denn der russische Staat schreibt seinen Behörden vor, nur noch Pkw aus russischer, belarussischer oder kasachstanischer Produktion zu kaufen. Ausländische Konzerne müssen also in einem dieser drei Länder produzieren, wenn sie weiter im Geschäft bleiben wollen. Diese sogenannte Lokalisierung kann allerdings flexibel ausgelegt werden, wie das Beispiel dieses Werks beweist. In ihm werden angelieferte Autoteile zusammengebaut, hergestellt werden sämtliche Teile, nach Angaben aus Unternehmenskreisen aber nicht in Russland, sondern in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Beide Seiten mussten eine Balance ihrer Interessen finden, sagt der russische Journalist Juri Uryukov vom Automarktportal Automail.ru. Normalerweise halten Verbraucher eine Montage in Russland für einen Nachteil. Und bislang ist es nicht gelungen, den typischen russischen Verbraucher davon zu überzeugen, dass etwas aus russischer Produktion von gleicher Qualität sein kann wie aus Werken im Ausland, etwa auch aus Deutschland. Im Gegenzug hat der russische Staat mit dem Stuttgarter Konzern einen Investitionsvertrag geschlossen, dessen Inhalt öffentlich nicht genau bekannt ist. Russische Medien haben aber häufig darüber geschrieben, dass Daimler am Standort Moskau mindestens 6 Jahre lang keine Steuern zu zahlen braucht.
Tilko Gries aus Moskau oder aus der Nähe von Moskau. Das Potenzial dieses neuen Autowerks in Moskau nehmen wir jetzt mit in den Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, hat Daimler an der Börse davon profitiert?
Sagen wir es mal so, Russland ist für den schwäbischen Autobauer zweifelsohne ein wichtiger Absatzmarkt. Aber mehr noch als auf Russland schauen viele hier an der Börse, wie es um China bestellt ist. Denn wenn es mit der Wirtschaft dort nicht rund läuft, ist zu befürchten, dass sich der eine oder andere wohl überlegt, ob er ein neues Auto kauft oder nicht. Immerhin aus den USA sind aus Sicht der deutschen Autobauer gute Zahlen gekommen. BMW, die VW-Tochter Audi, sie alle konnten ihren Absatz steigern. Autoaktien heute bis 2% im Plus.
Bleiben wir gleich beim Stichwort Handelsbeziehung zu China. Da haben wir in dieser Sendung auch drauf geschaut. Inwieweit ist das denn heute ein Thema an der Börse?
Das ist ein ganz großes Thema. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende in Sachen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China hat den DAX heute auf ein neues Jahreshoch gehievt. Der ist bis auf 11.961 Punkte gestiegen. Die Rechnung ist ganz einfach. Wenn sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt gegenseitig mit Zöllen belegen, hat das Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen. Und wenn das die beiden größten Volkswirtschaften tun, dann zieht das unweigerlich Kreise. Das haben wir in den vergangenen Monaten nur allzu deutlich gesehen. Anders formuliert, wenn sich beide einigen, dürfte sich das positiv auf die Konjunktur auswirken. Und das alles vor dem Hintergrund, dass zuletzt ja immer wieder Warnungen gekommen sind, die Weltkonjunktur werde nicht mehr so rund laufen wie bisher. Der DAX aktuell 1,5% im Plus, er steigt auf 11.950 Punkte.
Und wer fällt bei diesem Jahreshoch des DAX besonders auf?
Ja, es sind im Prinzip diejenigen, die von einer Einigung in Sachen Handelsstreitigkeiten profitieren. Das sind die Autobauer. Die Kurse der Autoaktien habe ich schon erwähnt. Auch die Zulieferer profitieren. Auch Unternehmen wie Infineon dürfen wir nicht vergessen. Die Aktien des Halbleiterkonzerns 4,5% im Plus. Ein anderes Thema möchte ich noch kurz ansprechen. Das ist das sich abzeichnende Ende der 5G-Auktion. Der beflügelt heute Telekom-Anbieter. United Internet im MDAX notiert fast 6% im Plus. Die Papiere der deutschen Telekom immerhin mehr als 0,5% höher.
Das Pfund ist heute gestiegen, trotz der ganzen Brexit-Sorgen. Wie ist das denn zu erklären?
Naja, es kommt Bewegung in die Sache. Theresa May sucht kurz vor 12 doch noch den Schulterschluss mit der Opposition. Und jetzt wird ein sanfter Brexit zumindest wahrscheinlicher. Der Euro, auch er kann zulegen. Das wiederum hat mit China zu tun. Es sind gute Konjunkturdaten auch aus China gekommen. Der Euro jetzt bei 1,1241 $.
Und dann noch der Blick auf Rente und Gold.
Die Umlaufrendite von minus 0,1 auf minus 0,07% gestiegen. Und die Fein Unze Gold aktuell 1,290,30 $.
Vielen Dank, Claudia Werle von der Börse. So ist es natürlich richtig. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.